unsere Prämisse war sowieso immer, wirklich Nischenprodukte zu finden. Es gibt schon ganz gute Schutzbleche, aber das perfekte Schutzblech gibt es auch nicht.
Diese Banane am Rahmen mit diesen Riemen drum. Erzähl uns mal was dazu, dieses Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Zehntausende PET-Flaschen recycelt, was macht ihr denn aus PET-Flaschen?
Der Latz.
Ja. Was ist denn der Latz?
Damals war Berlin arm und sexy, genau. Also da ist schon noch viel Potenzial im Fahrrad, um es noch so ein paar Sachen weiterzuentwickeln.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge 139. Heute geht es um kleine Helferlein. Und wir sagen guten Morgen und guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört.
Was sind denn deine Lieblingshelferlein? Na, so genau wollte ich es nicht wissen.
Naja, also gerade so diese kleinen Helferlein, das sind ja so Sachen, die eben Sachen verbessern, ne? Die das Fahrradfahren noch schöner irgendwie machen. Ne? Ja, Wie zum Beispiel auf der Erdbeertorte die Sahne. Ne? Da macht es einfach noch besser. Oder bei den Bratkartoffeln Speck und Zwiebeln. Dann ist es noch geiler. Beim Fahrradfahren sind es dann vielleicht solche Sachen wie Navigation mit dem Fahrradcomputer. Das hilft ungemein weiter. Getränkehalter, ohne wäre natürlich blöd. Eine gute verlässliche Gangschaltung. Ja, also das macht dann einfach Lust und Laune und teilweise helfen uns solche Sachen dann auch noch viel, viel länger zu fahren oder weiterzukommen, die ganze Welt zu sehen. Kein Wunder also, dass es Menschen gibt, die sich solchen smarten Lösungen von alltäglichen Problemen eben widmen und darum ganze Geschäftsmodelle aufbauen. Und manchmal bedarf es dann eben nur einer blöden kleinen Situation und schon kommt so ein Stein ins Rollen. Zum Beispiel Hosenbein kommt in die Kette und ist komplett schwarz dann.
Jetzt hast du mir aber immer noch nicht dein Lieblingsgadget verraten.
Der Getränkehalter.
der Getränkehalter für Bierbüchsen.
Ja,
Bierdosenhalter. Okay, ich habe tatsächlich ein Gadget, was ich immer wieder benutze. Und zwar kommt das eigentlich aus der Veranstaltungstechnik. Das ist ein Gummi. Ein Gummi mit einem Haken dran.
Ein Gummi mit einem Haken dran?
Ein Gummi mit einem Haken dran.
Was macht man damit?
Damit kannst du alles Mögliche auf dem Gepäckträger oder am Lenker und so befestigen.
Ach so, das hat so ein Straps einfach.
So ein
Gummistraps.
Das ist so eine Gummischlaufe mit einem Haken dran. Kommt aus der Theatertechnik. Davon habe ich bei allen Fahrradreisen immer zwei Stück oder so dabei und mache damit Dinge fest.
Na, ist doch schön.
Ja, ist super geil.
Aber es gibt auch noch Fahrradfirmen, die sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, dass man da eben nicht so einen schnöden Gummistraps nehmen muss, sondern alles viel, viel geiler ist.
Ja, genau. Unser Gast heute ist der Philipp von Fahrer Berlin. Und Fahrer Berlin hat sich genau darauf spezialisiert, Lösungen für kleine und große Fahrradprobleme zu entwickeln.
Unser Gast im Paradise.
Hallo Philipp.
Hallo Alex.
Schön, dass du hier bist. Philipp, nimm uns mal mit so an die Anfangstage. Wie und warum ist Fahrer Berlin denn überhaupt entstanden? Du warst zwar nicht derjenige, der die zündende Idee hatte, aber ganz nah dran.
Ich war sozusagen live dabei, genau. Das war 2003 ging es los. Joachim, ja, mein Geschäftspartner, war damals Architekt und ist gerne, also in der Stadt halt immer zum Job gependelt und hatte einfach irgendwie, brauchte ein Hosenband und es gab halt nur diese klassischen Hosenbänder, wie man sie kennt, Neongrün, dass man gut gesehen wird, nicht besonders hübsch. Ja, und dann hat er sich einfach gedacht, muss doch was geben, wo Design und Funktionalität zusammenkommt und hat dann da angefangen, aus alten Planen Hosenbänder zu schneidern in seiner WG.
Gab es denn bei dir auch schon so Momente oder Probleme auf dem Fahrrad, wo du dachtest, ey, das kann man noch besser machen?
Ich denke, das ist eigentlich der Hauptgrund des Erfolgs von Fahrer Berlin ist, ja, dass wir jeden Tag auf dem Fahrrad sitzen. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon, habe ich erzählt, dass ich sehr viel pendel jeden Tag. Und da denkt man natürlich zwangsläufig über Produkte nach, Sachen, die man machen könnte, die es vielleicht verbessern oder Nischenprodukte, die es einfach noch nicht gibt oder irgendwie abwandelt. Es begleitet mich jeden Tag, ja.
Das heißt, das Pendeln ist für dich deine kreative Zeit? Du kommst jeden Tag in die Firma und sagst, Jungs, es gibt ein neues Produkt.
Ja, jeden Tag wäre super, ja. Aber die Schlagzeug kann man nicht halten. Also ich sag mal so, im Schnitt wahrscheinlich 3-4 Ideen im Jahr, die man so nachverfolgt und wo dann vielleicht 1-2 zum Produkt werden.
Wie sah denn so die allererste Werkstatt aus? Also wenn du vorhin gesagt hast, das ging alles in einer WG los, war dann der Küchentisch dafür dann das Werkzeug der Wahl oder im Keller? Nimm uns mal mit so in diese Anfangstage.
Nee, es war tatsächlich die Küche, ja. Der Küchentisch, da stand dann die Nähmaschine und da wurden die Bänder geschnitten. Und 2003 konnte man ja auch noch günstig, ich glaube man wurde mit eingemietet in Gewerbehof in Adlershof und das hat damals ja nicht viel gekostet, ja. Da konnte man dann auch schnell so ein bisschen wachsen.
Damals war Berlin noch arm und sexy, ne?
Damals war Berlin arm und sexy, genau. Also es war auch 2003, war im ersten, da ging es in Stadtbad Oderberger Straße, da fing es dann an, genau, da standen wir dann das erste Mal Weihnachten und haben die Bänder angeboten und haben halt gemerkt, dass es da eine Nachfrage gibt, ja.
Jetzt war das erste Produkt das Band, haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Aber wann merkt man denn so, das ist ja ein sehr einfaches Produkt. Wann merkt man denn so, oh, das kann groß werden oder jetzt machen wir das mal richtig?
Also es hat im Endeffekt ja vier Jahre hat's gedauert, wo es immer nur so nebenbei lief, auf Designmärkten sich hingestellt, verkauft und musste man natürlich irgendwann die Entscheidung treffen. Und das war dann Ende 2007, wo Joachim war fest angestellt als Architekt und dann die Entscheidung treffen musste, versucht das jetzt Vollzeit oder lässt das sein? Ja, und dann hat er sich dafür entschieden und ist im Prinzip 2008 das erste Mal dann auf die Eurobike, kennt man ja, größte Leitmesse der Welt, aber ist auch einfach eine Pflichtmesse, wenn man Handelskontakte machen möchte, und hat sich dahingestellt und hat dann die ersten Händler kennengelernt, die auch von dem Produkt überzeugt waren und es dann weiterverkauft haben, ja, und so über die Jahre entsteht dann Verbreitung klassisch im Vertrieb.
Das ist ja eine Berliner Marke. Gibt es irgendwie so Sachen, Ecken, Punkte, wo du so merkst, das kann halt nur in Berlin passiert sein? Also zahlt Berlin auf eure Marke mit ein, so als Stadt?
Im Marketing auf jeden Fall. Also es ist immer so, dass wir Berlin immer mit reinnehmen in der Kommunikation, weil wir merken, dass es sich dadurch, also es hat sich in den Anfangsjahren besser verkauft, ja, weil es immer so für neue Ideen, neue Produkte, für Design stand. Ich glaube, heutzutage, es hat sich ein bisschen losgelöst, weil einfach dieses Marketing sich verändert hat, aber es war immer sehr wichtig. Und wir nutzen es immer noch, ja. Also auch, weiß nicht, also bei unseren Fahrradmützen oder so, da haben wir dann die Silhouette vom Fernsehturm drin und Designed in Berlin steht auf vielen Produkten, wenn sie nicht mehr unbedingt in Deutschland hergestellt werden, aber wir schreiben halt Designed in Berlin und nicht Designed in Germany.
Das ist ja auch cool, in Berlin zu sein, oder? Das wissen wir ja alle.
Ja, na, selbstverständlich. Ja, das hat ja schon irgendwie was, ja.
Jetzt, viele eurer Produkte lösen sehr spezifische Alltagsprobleme von Radfahrern. Wie ist denn so der Werdegang von der Idee bis zur Umsetzung, so dass es wirklich alltagstauglich ist? Wo, auf welchem Prüfstand wird das, muss das überall durchlaufen? Erzähl mal.
Klar, man hat eine Idee. Die Entstehung der Idee ist entweder okay, beim Fahren, beim Pendeln oder sportlich fahren am Wochenende hat man eine Produktidee oder man liest Presse, also soziale Medien, ja, Fahrradzeitschriften ganz klassisch und guckt, was gibt's für Trends, Strömungen, überlegt, was kann man da machen. Der dritte Ideengeber, der sehr wichtig ist für mich, sind Messen. Also ich stehe auch immer selber auf Messen, weil ganz oft kommen Kunden und stellen halt Fragen, habt ihr denn dieses oder jenes Produkt. Ja, und wenn diese Frage öfter mal kommt, dann fängt man an, darüber nachzudenken, ob man das in die Richtung macht.
Und dann entsteht ein Prototyp und mit dem musst du dann 1000 Kilometer fahren.
Dann, genau, entsteht ein Prototyp, den wir eigentlich immer bei uns machen in der Werkstatt. Wir haben eine kleine Werkstatt mit ein paar Nähmaschinen, 3D-Drucker. Ja, da können wir so Prototypen in alle Richtungen machen und die fahren wir dann selber, ja.
Ist das dann auch immer so abgeklebt wie beim Auto?
So ein Erlkönig nennt sich das, ne?
Erlkönig?
Ja, ja.
Kennst du das, wo die Teile abkleben?
Mit, ja, ja, kenne ich, klar. Nee, also kleben wir nicht ab, aber gehen damit natürlich auch nicht hausieren, wie man so sagt, ja.
Gibt es Produkte, die ihr als Idee sehr gut empfunden habt, die dann aber vom Publikum irgendwie nicht abgenommen worden oder angenommen worden?
Na, ich würde sagen 95%. Ja. Man denkt ja immer, das ist das Produkt, was die Welt braucht, was es noch nicht gibt. Aber tatsächlich ist es meistens die Produkte, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die dann plötzlich sich total gut entwickeln. Aber dieses ein Produkt, was sofort einfach sich super verkauft, gibt es meiner Meinung nach nicht. Außer man hat ganz viel Geld für Marketing, so um es schnell bekannt zu machen.
Also ich bin ja, also es gibt ein Bild von Farah Berlin, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Und das ist diese Banane am Rahmen mit diesen Riemen drum. Erzähl uns mal was dazu. Dieses Bild geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ihr habt also alles richtig gemacht.
Ja, ist witzig, dass du das sagst. Es ist ja so, das entsteht ja eigentlich eher durch unsere Messeauftritte. Ja, es ist ja immer so, wir sind eine kleine Marke. Früher hatten wir auch nie eine Beachflag dabei, haben wir jetzt mittlerweile auch mal dabei und so. Aber einfach, um die Leute zu ziehen, dekorieren wir halt unser Rad immer außergewöhnlich. Da ist die Banane dabei, was ich selber in der Praxis noch nie gemacht habe. Mein Sohn macht es jetzt lustigerweise. Aber die Banane oder eine Gurke oder ein kleiner Dino, ja, und da bleiben die Leute einfach kleben und es entstehen einfach auch Fotos, die dann im Netz unterwegs sind, weil es auch oft fotografiert wird. Ja.
Was bist du denn für ein Typ Fahrradfahrer? Also wir haben jetzt schon rausgehört, dass deine Ideen meistens beim Pendeln kommen. Da kommen dann wahrscheinlich schon etliche Kilometer zusammen. Aber fährst du noch anders Rad, sportlich, im Gelände, auf dem Rennrad oder machst du große Radreisen?
Ja, ich bin typenoffen. Ne? Ich fahre alles. Naja, ich komme vom Rennradfahren ursprünglich, aber das ist schon lange her. Und also seit 30 Jahren habe ich nicht mehr auf dem Rennrad gesessen. Aber ich liebe Mountainbike fahren. Ich fahre Gravel, pendel mit dem E-Bike, fahre gerne Faltrad im Berufsleben. Ja, wenn ich mal irgendwie mit dem ICE unterwegs bin, ist immer mein Faltrad dabei. Also ich bin offen für alles und komme aber eher vom sportlichen Fahren. Fahre auch gerne sportlich, aber nicht mehr so kompetitiv. Also ich mag es gerne lang zu fahren, aber ich fahre gern für mich allein einfach.
Kommst du dann aus einem Radsportverein von früher oder?
Ich war auf der Sportschule in der DDR noch. Das war, ich glaube, 88 oder 89, Mitte 89 bin ich auf die Sportschule gekommen. Und dann ist ja das System so ein bisschen zerfallen. Deswegen ist es dann, war ich noch ein paar Jahre im Verein, aber hab dann, ich glaube, mit 20 musste man sich entscheiden, will man jetzt versuchen, Profi zu werden oder macht man lieber was Vernünftiges und dann. Habe ich mich für eine Ausbildung entschieden.
Ja. Und wer waren damals so deine Klassenkameraden? Kennt man davon noch wen?
Klassenkameraden? Nee, in meiner Klasse, also Judith Arndt war in meiner Klasse, die kennt man im Frauenradsport, die war ja mehrfache Weltmeisterin. Männer, da war dann nur Jens Vogt, der war aber ein paar Jahre älter. Also der war in meiner Schule, aber ich glaube 3-4 Klassen drüber.
Ah, ja. Ja. Welches Produkt von Farah Berlin benutzt du jeden Tag oder am liebsten? Hast du sowas?
Also, was jeden Tag im Einsatz ist der Latz.
Ja, was also ist denn der Latz?
Der Latz ist die klassische Schutzblechverlängerung.
Ah, ja.
Also am Pendelrad eigentlich unverzichtbar, ja, weil Schutzbleche sind immer ein bisschen zu kurz aus Sicherheitsgründen, damit man jetzt, wenn man da über den Bordstein fährt, wenn Schutzblech zu lang wäre, würde das Schutzblech dann unten irgendwie brechen, hängen bleiben.
Deshalb
ist immer zu kurz.
Warum das so kacke kurz ist.
Ja,
und
genau.
Ich denke so, meine Füße wären auch trotzdem nass, wenn ich auch mit Schutzblech fahre, ist doch kacke.
Ja. Und damit, ich weiß gar nicht, wie alt das Produkt ist, bestimmt 10 Jahre, haben wir den Latz sozusagen auf den Markt gebracht. Schutzblechverlängerung schützt die Füße, schützt die Kette, schützt mittlerweile auch den Motor, den Riemen. Also ist ein sehr wichtiges Produkt. Gibt es mittlerweile auch in, ich glaube, 8 Ausführungen und ist so der Hidden Champion bei uns, würde ich sagen.
Ja. Den Latz muss ich mir auf jeden Fall angucken. Das klingt sehr interessant.
Jetzt haben ja eure Produkte ziemlich oft charmante Namen. Also ich sag nur Spitzel, Langfinger, Komplize. Wer ist denn da bei euch im Team für die Einfälle verantwortlich?
Die Namensgebung, die kommt von Joachim Mert. Ja, das ist so sein Steckenpferd.
Ah, ja, siehst du, das kann man sogar zuordnen.
Okay. Ihr schafft ja auch so diesen Spagat zwischen Design, also sieht cool aus, ne? Ihr habt da so seinen eigenen Style, Funktionalität, hast du ja gerade schon erklärt, so, ne? Probleme werden gelöst und dann natürlich auch noch Nachhaltigkeit ist ein großes Ding bei euch, Upcycling und so weiter. Wie schwer ist das, das eine mit dem anderen zu kombinieren oder generell so diesen Spagat in Gedanken hinzubekommen, solche Produkte schaffen zu können?
Genau, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. So sind wir ja gestartet mit dem Recyceln der Materialien. Es ist natürlich im Alltag ist schwierig. Also wir haben immer einen Fokus drauf, aber es ist natürlich nicht immer und überall umsetzbar. Ja, aber dieses Recycling-Thema ist trotzdem, verfolgen wir weiter, auch in Projekten. Also es gibt einen, eigentlich meine Lieblingskooperation ist mit Ortlieb, ja, dass wir von Ortlieb im Prinzip ihre Ausschussware bekommen, Verschnittreste. Die werden bei uns angeliefert und die werden dann bei uns weiterverarbeitet zu kleineren Produkten, so wie dem Hosenband oder die Mini-Straps. Ja, die da findet man oftmals dann, wenn man genau hinguckt, die Farben mancher Ortliebtaschen wieder.
Ja. Wie kommt es zu so einer Kooperation? Finde ich total cool.
Das entsteht über Jahre, ja. Über die Fahrradbranche an sich ist ja nicht sehr groß und weiß nicht, über die Jahre entstehen teilweise Freundschaften und so kommt es dann zu Kooperationen. Mhm. Ja.
Wo wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, auf eurer Seite habe ich auch gelesen, dass ihr schon zehntausende PET-Flaschen recycelt, upcycelt habt. Was macht ihr denn aus PET-Flaschen?
Hauptsächlich verarbeiten wir das Material in den Taschen. Ja. Das ist ein recyceltes Polyester, was sozusagen aus dem recycelten PET entsteht.
Und wie muss man sich das dann genau vorstellen? Also wo kommen die Flaschen dann her? Und macht ihr das alles in-house? Oder wie ist so der...
Nee, das Recycling entsteht ja schon vor dem Stofflieferanten. Ja? Also wir kaufen ja den Stoff von dem Lieferanten, der dafür zertifiziert ist. Und er kauft wiederum das Rohmaterial, woraus er den Stoff dann spinnt, bei einem Lieferanten, der diese Flaschen recycelt und daraus den im Prinzip die kleinen wie so Pellets macht. Ja.
Viel ist bei euch auch regional. Kannst du das so prozentual einteilen? Wie viel macht ihr regional, in-house und in ein paar anderen Ländern? Lasst ihr ja auch produzieren, aber da habt ihr ja dann auch den Fokus drauf, dass das mit einem guten Gewissen passieren kann. Ja?
Also prozentual kann ich es nicht, ich habe es nicht ausgerechnet. Ja, es ist nur, also im Endeffekt ist es so, dass wir den Hauptteil unserer Produkte, die ganze Verpackung, Konfektionierung, die passiert hier, die machen wir in Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstätten in der Region. Da werden teilweise auch Produkte genäht in kleineren Stückzahlen. Es ist ja so, dass dann, wenn Produkte größer werden, sich besser verkaufen, die Stückzahlen größer werden, ist natürlich die Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für behinderte Menschen nicht mehr möglich, ja, weil die sind ja limitiert. Da kann man jetzt keine Stückzahlen abverlangen oder so. Die machen einfach das, was geschafft wird. Ja, und dann lagern wir das aus und da haben wir Produktionspartner, einen in Bulgarien und in Taiwan haben wir noch zwei Produktionspartner. Genau, und die machen größere Stückzahlen und da bin ich auch öfter hingefahren, habe mir das alles angeguckt.
Und wie habt ihr Lieferkettenprobleme und Materialengpässe in den letzten Jahren erlebt?
Wir machen ja Zubehör, deswegen haben wir jetzt nicht so, hatten vor und nach Corona, also in dieser ganzen Phase nicht unbedingt die Lieferkettenprobleme. Also klar, wir machen ja auch Seefrachtversand. Der ist natürlich, da mussten wir ein bisschen gucken, weil er dann teilweise viel, viel länger und auch zwischendurch sehr teuer war. Aber von den Rohstoffen und auch von den Kapazitäten in den Produktionen war es beim Zubehör eigentlich unverändert.
Und wie war Corona für euch? Ich meine, es gab ja einen riesigen Fahrradboom, aber für so Zubehör?
Es gab einen Fahrradboom, ja, dem Zubehör gab es jetzt nicht so den Riesenboom. Also es gab schon die Leute haben sich Fahrräder gekauft und danach dann drüber nachgedacht, was kann man sich dazu kaufen. Dann gab es schon... Wo kommt die Banane ran, ja, oder eine Tasche oder... Also tatsächlich der Latz, das ist schon, merkt man schon, dass da viel von E-Bike-Fahrern jetzt auch gekauft, nachgekauft wird.
Ja, und dieser Gravel-Boom, der hat ja dann auch im Gepäck sozusagen... dass man eben Gepäck mitnehmen will, Bikepacking. Ja. Und da braucht man dann ja auch irgendwelche Strapse, um sich da irgendwas an den Rahmen dran zu klemmen. Habt ihr sowas gemerkt, dass eben ganz viele Leute so Overnighter machen und so?
Genau, also mit den unsere Mini-Straps geht so ein bisschen ins Gravel-Segment, also natürlich für alle auch Reiseradler nutzbar. Wir haben also im Endeffekt haben wir uns immer dagegen entschieden, Taschen zu machen fürs Gravelbiken, ja, weil da gibt's einfach so viel am Markt und unsere Prämisse war sowieso immer eher, also wirklich Nischenprodukte zu finden. Ja, wir haben zwar auch eine Gepäckträgertasche im Programm, aber es ist nur so eine Sortimentsergänzung, würde ich es mal nennen. Ja, ist jetzt nicht, da ist nicht unser Fokus drauf. Also so der Fokus ist immer auf der Nische.
Ja, und jetzt seid ihr ja eine relativ kleine Marke. Wie behauptet man sich dann gegen die großen Player, die internationalen?
Die Argumentation mit der Nische ist dann genau die Antwort auf die, wie behauptet man sich? Im Endeffekt guckt man immer, dass man versucht, ein Nischenprodukt zu finden und innovativ zu sein, ja, weil sonst irgendwie die tausendste Gepäckträgertasche oder einen Rucksack machen oder eine Klingel, damit wird man keinen Erfolg haben. Ja, und genau.
Man kann das ja an dem Beispiel festmachen. Zum Beispiel war ich beim Präsidents Fahrrad, beim Fahrradfrühling, und da haben sie dann einen Gepäckträger für einen Brompton vorgestellt, was, wenn man dann eben zusammenklappt, das dann trotzdem funktioniert, und man kann halt seitlich die großen Ortliebtaschen zum Beispiel dran machen. Wie hat denn das bei euch gedauert, so ein Produkt zu entwickeln und dann draußen zu haben? Und
ja, also die Träger für vorne, die Frontträger, da haben wir ja mittlerweile, ich glaube, zwei Frontträger, einen Korb, die gingen noch relativ schnell, also ich sag mal von der Idee bis zum fertigen Produkt 12 Monate. Und der Träger, den du erwähnt hast für hinten, es ist ja im Prinzip beim Brompton gab es immer das Manko, dass du keine Ortliebtaschen ranmachen kannst, weil der Rahmen an sich zu kurz ist. Haben wir jetzt eine Verlängerung, die dann kannst du deine Ortliebtaschen benutzen, kannst diesen Aufsatz auch dran lassen, auch falten. Das hat schon 2 Jahre gedauert von der Idee bis jetzt dieses Jahr das fertige Produkt auf dem Markt ist.
Ja. Krass. Habt ihr da mal mit Brompton Kontakt aufgenommen?
Brompton haben wir sehr oft Kontakt aufgenommen, ja, aber die sind, wie würde ich sagen,
Verhalten
für Kooperationen.
Aber es ist doch schon eigentlich wieder eine geniale Idee. Also das ist doch so ein Problemlöser. Ich meine, ich rede hier als Brompton-Lover natürlich, ne? Ja, ich weiß, wovon ich rede. Und dann würde man eigentlich erwarten, dass Brompton in die Hände klatscht und sagt,
Problem gelöst.
Jungs.
Ja, es ist auch so, die finden das Produkt super. Ja, also wir haben, die sind total nett und die finden die Produkte super. Die wissen auch, dass es eine Weiterentwicklung ist. Aber ja, die müssten ja im Endeffekt bereit sein, unsere Produkte irgendwie mit offiziell bei sich anzubieten oder Kooperationen zu schließen, dass wir mit Produktentwicklung machen. Und da sind sie nicht bereit zu, warum auch immer, weiß ich nicht, ist halt so, wie es ist. Im Endeffekt sind diese Produkte Nischenprodukte, da gibt es eigentlich keine große Konkurrenz und damit fahren wir schon ganz gut.
Hast du so Lieblingsmomente aus der Firmengeschichte, die du teilen kannst? Also irgendwas, was so total reibungslos ablief oder wo ihr auf einmal total cooles Feedback bekommen habt?
Ja, also genau, die Lieblingsmomente sind eigentlich die, wenn Kunde per E-Mail zurückschreibt oder sogar nochmal eine Karte schreibt, wie super unsere Produkte sind, oder auf Messen, wenn einfach so Feedback kommt, dass man, da weiß man, man hat ein paar Sachen ganz gut gemacht. Ja.
Woran arbeitet ihr gerade, was noch so top secret ist, was ihr hier gar nicht verraten dürft?
Genau. Also das perfekte Schutzblech, so gibt's noch nicht, aber das wird es vielleicht auch nie geben, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Also was noch mehr abschirmt, ja, also aber gleichzeitig nicht zu viel Wind aufnimmt und so.
Ja. Musst du da, also ich stelle mir gerade vor, wie du jetzt auf deinem Rad sitzt und gerade in die Firma fährst, das dauert ja eine ganze Weile. Wenn du anfängst, über Schutzbleche nachzudenken, muss es dafür regnen oder richtig süffen, oder passiert das automatisch?
Nee, das passiert automatisch.
Das passiert automatisch. Ich frage mich immer nur, wo so diese Gedankenblitze herkommen und so.
Also es gibt ja schon, ich meine, es gibt schon ganz gute Schutzbleche, es gibt natürlich viele Schutzbleche, wo ich denke, wie kann man sowas überhaupt ans Fahrrad schrauben und so, das lohnt gar nicht. Ja. Aber da wäre natürlich noch viel mehr, da ist schon noch Potenzial, ja. Gerade so, wenn es so viel regnet mit Wind und so, geht ja auch mal viel Wasser zur Seite und vorne raus und so. Man könnte noch viel mehr abschirmen, aber ja, ich glaube, ja. Also da ist schon noch viel Potenzial im Fahrrad, um es noch so ein paar Sachen weiterzuentwickeln.
Gibt es so eine Regel, dass ihr sagt, okay, wir müssen jedes Jahr 2 neue Sachen auf den Markt bringen, sonst vergessen uns die Leute, oder passiert das mehr so aus dem Bauch?
Bei uns passiert es aus dem Bauch. Also ich glaube, dass ja allgemein sich die Fahrradlandschaft ein bisschen verändert. Also bis vor 5 Jahren war es, glaube ich, Gesetz, dass jeder Hersteller jedes Jahr Neuheiten rausbringt. Da haben sich viele, gerade die Zubehörhersteller, haben sich ja schon früher davon entkoppelt. Und jetzt sieht man es ja auch bei Fahrradherstellern, dass da wirklich ein bisschen dosierter mit den Neuheiten umgegangen wird. Weil es einfach der Takt, der ist einfach zu hoch teilweise.
Ja, das stimmt.
Gab es mal in eurer Firmengeschichte so einen Augenblick, so eine Krise, wo ihr gesagt habt, boah, das lohnt sich nicht, wir kommen hier nicht weiter und das funktioniert alles nicht?
Also sag mal, im Alltag ist ja immer so, dass man sich viele Jahre die Frage gestellt hat, kann man davon überhaupt leben? Ja. Und dann irgendwann über die Jahre bekommt man ja so ein bisschen so eine Sicherheit, weil man diese Vertriebswege hat und sieht, okay, da ist so eine Regelmäßigkeit, Produkte werden immer weiterverkauft. Man nimmt es natürlich nie für gegeben, so, aber jetzt, ich sag mal, in den ersten Jahren war diese Unsicherheit natürlich viel größer. Ja. Von Monat zu Monat dachte man immer, okay, also sind diese Umsatzsprünge waren viel größer als jetzt, wenn dann einfach so dauerhaft so ein Grundrauschen ist, wo man weiß, okay, die Marke ist einfach gesetzt und die ist relativ bekannt und es wird jetzt nicht mehr von einem Tag auf den anderen plötzlich keiner die Sachen kaufen. Ja, man muss halt trotzdem immer dranbleiben mit neuen Produkten und ja, klassisch Vertriebswege, auf Messen gehen, aber irgendwie auch alles verändert sich, was macht man, wie stellt man sein Marketing auf?
Was wünschst du dir für die Zukunft von der Firma oder auch so allgemein?
Ich wünsche mir natürlich, dass mehr Menschen Fahrrad fahren. Ja? Und ich glaube, dass viele, also das ist der einzige Hebel ist die Infrastruktur. Ja? Also es ist eigentlich mein persönlicher Wunsch, bessere Infrastruktur, mehr Menschen fahren Fahrrad und dann kommt sozusagen der Erfolg unserer Firma und anderer Firmen aus dem Bereich von ganz allein. Also nur darum geht's.
Vielen Dank für deine Zeit, Philipp.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich danke auch für die Einladung.
Ist ja immer geil, wie aus kleinen Problemchen große Lösungen kommen und dann auf einmal auch eine ganze Firma dahinter steht, die dann sogar ausbilden und so weiter. Es ist schon cool.
Das finde ich großartig, vor allen Dingen, wenn aus einer ganz kleinen Idee auf einem Küchentisch irgendwas wird, was dann auf einmal über 20 Jahre existiert und auch eine Chance hat, sich zu behaupten.
Also an meinem WG-Küchentisch damals, als ich Student war, da wurde nur Armbrot gegessen und Bier getrunken. Da Echt? Wurden keine Ideen entwickelt, da wurden keine LKW-Planen zerschnitten, um daraus Hosenhalter zu machen oder so. Da ist einfach nichts Produktives passiert.
Ja, dann wird's ja mal Zeit. Eigentlich müsstest du doch, gerade du, der so viel mit dem Rad unterwegs ist und auch in so vielen verschiedenen Situationen, einfach mit dem Renner auf der Piste oder mit dem Gravelbike oder in der Stadt jeden Tag, aus dir müssten doch die Ideen einfach nur so raussprudeln.
Sollte man meinen, ist aber nicht so.
Schön, dass wir drüber geredet haben und schön, dass es Experten für so eine Sachen gibt.
Und damit sagen wir Tschüssikowski, bis nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt Bikers Paradise ist online und zwar bei eurem Local Podcast Dealer.
Ganz genau, bis denn.
Tschüss.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrer-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.